Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees und wir haben den 1. August 2019, der ein hoher Feiertag ist für die Literatur. Es ist der 200. Geburtstag des großen amerikanischen Schriftstellers Herman Melville. Ein Geburtstag, der begleitet wird von zahlreichen Neu- und Wiederveröffentlichungen. Am vergangenen Sonntag haben wir hier im Büchermarkt bereits eine Sammlung von Gedichten, Artikeln und Vorträgen betrachtet, die unter dem Titel »Die große Kunst, die Wahrheit zu sagen« gerade neu aufgelegt wurden vom Salzburger Verlag Jung und Jung. Melville wird in diesem Band unter anderem zitiert mit folgenden bemerkenswerten Worten.
»Es ist besser, in Originalität zu scheitern, als in der Nachahmung erfolgreich zu sein. Der Mann, der niemals irgendwo gescheitert ist, kann nicht groß werden. Scheitern ist der wahre Prüfstein für Größe. Wenn man sagt, dass anhaltender Erfolg der Beweis dafür ist, dass ein Mann seine Kräfte klug einzuschätzen weiß, sollte man nur noch hinzufügen, dass er weiß, sie sind klein. Lasst uns also glauben, ein für allemal, dass es bei jenen glatten, gefälligen Autoren, die ihre Kräfte kennen, keine Hoffnung für uns gibt.«
Das schrieb der amerikanische Schriftsteller Herman Melville in seiner Lobeshymne auf seinen Kollegen Nathaniel Hawthorne. Und die gerade gehörten Zeilen klingen schon wie eine Poetik in Nutshell. Ob diese Vermutung stimmt, diskutiere ich in der nun folgenden Büchermarktsendung mit einem der herausgehobenen Kenner Herman Melvilles, nämlich mit dem Übersetzer Friedhelm Rathjen, der passenderweise zugeschaltet ist aus direkter Meeresnähe, genauer aus dem schleswig-holsteinischen Flensburg. Guten Tag, Herr Rathjen.
Ja, hallo, moin.
Sie wurden für Ihr übersetzerisches Gesamtwerk im Jahr 2013 mit dem Paul-Celan-Preis ausgezeichnet. Anderthalb Jahrzehnte zuvor haben Sie eine medial breit diskutierte Übersetzung von Herman Melvilles Moby Dick veröffentlicht. Und es ist Ihnen ein besonderes Anliegen, dass der Titel dieses gewaltigen Romans aus dem Jahr 1851 mit einem Bindestrich zwischen Moby und Dick geschrieben wird, womit wir vermutlich schon tief in die multiperspektivische Bedeutsamkeit des Buchs einsteigen. Warum ist Ihnen dieser Bindestrich wichtig und in welchem Verhältnis stehen der mit Bindestrich geschriebene Moby Dick des Titels und der ohne Bindestrich geschriebene im Buch selbst erscheinende Wahl Moby Dick?
Naja, wichtig ist der Bindestrich ganz einfach, weil er in der Originalausgabe steht, beziehungsweise außen drauf auf dem Umschlag. Das heißt, er stammt von Melville. Wir wissen natürlich nicht, warum er da steht, ob das Absicht war oder nicht. Aber nun bin ich ja als Übersetzer auch hier und als Übersetzer halte ich mich halt immer an das, was meine Autoren mir vorgeben. Und es ist halt kurioserweise so, auf dem Umschlag im Titel wird Moby Dick mit Bindestrich geschrieben. Im Buch selber wird der Wal Moby Dick immer ohne Bindestrich geschrieben. Ob das nun Absicht ist oder nicht, darüber kann man ganz viel reden. Für mich ist es ganz praktisch, weil ich auf diese Weise zumindest schriftlich immer unterscheiden kann, ob ich das Buch meine oder den Wal.
Wir können vieles auch deshalb nicht wissen, weil das Originalmanuskript nicht erhalten ist von Moby Dick, dem bekanntesten Werk von Herman Melville. Zu einigen weiteren Werken werden wir sogleich noch kommen. Als der Roman erschien, ging er unter wie das Schiff Kapitän Ahabs. Es war ein Flop. Wie konnte es passieren, dass Moby Dick zuerst unterging und dann nach Jahrzehnten wieder auftauchen konnte als eines der wirkmächtigsten literarischen Werke der modernen Literatur?
Na, ich denke, am einfachsten erklären lässt sich das Untergehen, weil es einfach seine Zeitgenossen völlig überforderte. Also heute verbinden wir zwar mit dem Namen Melville vor allen Dingen diesen Moby Dick, aber das Kuriose und auch irgendwie Traurige ist halt, er war ein Erfolgsschriftsteller, bis er dieses Buch schrieb und mit dem Buch war seiner Zeit so vollständig voraus, dass die Leute ihn eben für verrückt erklärten. Weil dieser Roman eigentlich nichts von den geschriebenen oder ungeschriebenen Gesetzen des Romans jener Zeit einhielt. Es war für die Leute ein völlig chaotisches Durcheinander. Man wusste nicht recht, was wollte er eigentlich damit. Und damit war seine Karriere zu Ende. Und seine übrigen 40 Jahre hat er als so eine Art, wie es bei Joyce mal heißt, Mann mit einer großen Zukunft hinter sich verbracht, völlig vergessen am Ende. Und die zweite Frage, warum es dann später wiederentdeckt wurde, hängt eben mit den Zeitverhältnissen zusammen. Es wurde wiederentdeckt, das Werk von Melville, in den 1920er Jahren, also genau zu jener Zeit, als der Ulysses erschien, als das Wasteland von Eliot erschien. Und in diesen Kontext passt das Buch eben. Es ist sozusagen ein vorauseilender Roman der Moderne des 20. Jahrhunderts.
Nennt mich Ismael. So beginnt nicht nur Melvilles Moby Dick, so lautet auch der Titel jener 7 Aufsätze und Missellen zu Leben und Werk von Herman Melville, die Sie, Friedhelm Rathjen, in diesem Jahr veröffentlicht haben. Freundlicherweise steigen Sie hier in Ihrem Buch ein mit einer direkten Verbindung zwischen Leben und literarischem Werk. Und Sie erinnern auch daran, dass 1891, als Melville starb, er so vergessen war, dass die New York Times ihm nur einen 4-Zeilen-Nachruf gewidmet hat. Dabei wäre Zahlreiches zu berichten über das Leben dieses großen Künstlers. Aus welchem Erfahrungsschatz speisen sich Melvilles Geschichten?
Zuallererst sind das natürlich die mehr oder weniger berühmten Seegeschichten mit dem Moby Dick an der Spitze. Das heißt, der Erfahrungsschatz wären seine Jahre auf See gewesen. Er ist als 20-Jähriger zur See gegangen, hat ziemlich viel erlebt. In 5 sehr turbulenten Jahren ist auf einem Kriegsschiff gefahren, auf mehreren Walfängern natürlich, ist desertiert in der Südsee von mindestens einem Schiff, ist irgendwann nach Ende dieser 5 Jahre oder am Ende dieser 5 Jahre wieder nach Amerika zurückgekommen. In die USA, war Mitte 20 und hat seinen Weg zurückgefunden in die sogenannte Zivilisation. Aber ich denke, mit seinem Erfahrungsschatz dieser 5 Jahre muss ihm das alles sehr merkwürdig vorgekommen sein. Und er hat im Grunde versucht, diese wilde, unbekannte Welt, die er kennengelernt hat, auch natürlich mit jugendlichem Elan besonders aufgesogen hat, diese Welt zu vermitteln den Leuten, die damals die bessere Gesellschaft war in den USA und die von all dem natürlich nichts wusste. Die wusste auch nicht, wie der Walfang funktioniert natürlich, obwohl damals der Walfang eigentlich genauso wichtig war für die ökonomische Seite der ganzen Welt wie heutzutage das Öl. Also es wurden unheimlich viele Stoffe aus den gefangenen Walen gewonnen. Aber es war natürlich aus der zivilisierten Welt eigentlich niemand jemals dabei, wenn das passierte, wenn die Wale gefangen wurden. Mit der einen Ausnahme Herman Melville. Und davon unter anderem wollte er erzählen.
Die Liste der später durch Melville beeinflussten weiteren Kunstwerke unterschiedlicher Gattungen ist beeindruckend lang. Mir ist Melville begegnet, als ich im Alter von 15 Jahren Paul Austers Leviathan in den Händen hatte. Und wenig später tanzte ich zur Musik des US-amerikanischen Musikers Moby, der eigentlich Richard Melville Hall heißt und tatsächlich ein Ur-Urgroßneffe Herman Melvilles ist. Und wer die kleine Geschichte von Bartleby dem Schreiber kennt, wird sogleich in anderer Gestimmtheit dem Song Why Does My Heart Feel So Bad von Moby zuhören. Bartleby der Schreiber ist 1853 erschienen und der Feine Inselverlag hat gerade eine großartig illustrierte Ausgabe veröffentlicht. Wir haben zu dieser Ausgabe einen kurzen Beitrag von Miriam C., die sich Bartleby der Schreiber noch einmal angesehen hat.
Dass er lieber nicht möchte, nicht schreiben, nicht arbeiten, nicht einmal essen, das wird deutlich. Warum der stille Anwaltsgehilfe Bartleby aber in dieser Verweigerungshaltung verharrt, bleibt bis heute ein Rätsel. Es hat alles so harmlos angefangen mit seinem neuen Job in einer kleinen Kanzlei an der New Yorker Wall Street.
Auf meine Anzeige hin stand eines Morgens ein regloser junger Mensch auf der Schwelle meiner Kanzlei. Denn es war Sommer und die Tür stand offen. Ich sehe die Gestalt noch vor mir. Farblos ordentlich, mitleiderregend anständig, rettungslos verlassen. Es war Bartleby.
Erzählt wird die Geschichte vom jungen Kanzleischreiber durch seinen Arbeitgeber, einen gutmütigen und ehrgeizlosen Notar von circa 60 Jahren. Er ist zunächst angetan von Bartlebys Arbeitshaltung. Beflissen schreibt der junge Mann ein Dokument nach dem anderen ab, arbeitet schweigend und mechanisch. Bartleby zeigt zwar keinerlei Enthusiasmus, aber seine stille und höfliche Art kommt dem Notar gerade recht, da seine anderen beiden Angestellten, Turkey und Nippers, schon genug Unruhe in seinen Alltag bringen. Bartlebys ausgleichende Wirkung ist allerdings von kurzer Dauer. Bereits am dritten Tag seiner Anstellung fällt jener Satz, mit dem Bartleby bald auf jede Bitte, jede Frage und jedes wohlwollend wie wutschnaubend vorgetragene Gesuch antwortet.
Ich möchte lieber nicht.
Sein Chef ist verdutzt. War es nicht selbstverständlich, dass ein Angestellter seinen Aufforderungen nachkam, dass er arbeitete, wie und wann ihm aufgetragen? Bartleby stellt sich gegen grundlegende Abmachungen, die stillschweigend in jedem Arbeitsverhältnis gelten. Das könnte leicht unverschämt und unmöglich anmuten, doch als rätselhafte, als kafkaeske Gestalt 60 Jahre, bevor Kafka dieselbe überhaupt erfindet, hat Bartlebys höflicher Protest zunächst Erfolg.
Tatsächlich war es vor allem seine merkwürdige Sanftmut, die mich nicht nur entwaffnete, sondern mich auch gewissermaßen meiner Männlichkeit beraubte. Denn ich finde, dass jemand vorübergehend sozusagen seiner Männlichkeit beraubt ist, wenn er es sich ruhig gefallen lässt, dass ein bezahlter Angestellter ihm Vorschriften macht.
Als auch der herzensgute Notar mit seiner Nachsicht am Ende ist, entlässt er Bartleby aus seinen Diensten. Aber der Schreiber weigert sich, die Kanzlei zu verlassen. In seiner Verzweiflung sucht der Notar neue Räumlichkeiten. Bartleby bleibt. Auch dem Nachmieter weicht er nicht von der Schwelle und gerät schließlich als Vagabund in Polizeigewahrsam. Doch auch in der Haft bleibt Bartlebys Widerstand ungebrochen. Er möchte nicht essen, gibt er ruhig, aber beständig zu verlauten und stirbt am Ende der Erzählung schwach und erschöpft. Zu diesem Zeitpunkt hat der Notar bereits verstanden, dass Bartleby nicht aus Trotz handelt, sondern aus tiefem Leid, einem Leid, aus dem es keine Heilung gibt.
Seinem Körper hätte ich Almosen geben können, aber sein Körper schmerzte ihn ja nicht. Seine Seele war es, die litt, und seine Seele konnte ich nicht erreichen.
Unzählige Philosophen haben sich an Bartleby abgearbeitet und an seiner berühmten Widerstandsformel, die im englischen Original lautet »I would prefer rather not to«. Giorgio Agamben sieht in Bartleby ein Sinnbild dafür, wie man sich Autorität, Herrschaft und Recht passiv und doch effektiv widersetzt. Und Slavoj Žižek fügt hinzu, Bartleby könne keiner Fliege etwas zuleide tun. Das mache seine Präsenz so unerträglich. Jürgen Krugs Übersetzung von Melvilles Erzählung ist elegant und angemessen zeitgemäß. 2004 hat sie der Inselverlag erstmals veröffentlicht. Neu hinzugekommen sind für diese Jubiläumsausgabe Illustrationen von Sabine Wilharm. Ihre Cover-Illustrationen für die Harry-Potter-Bücher dürften vielen deutschsprachigen Lesern vertraut sein. Auch der Geschichte von Bartleby verleihen ihre Zeichnungen einen besonderen Zauber. Je nach Gemütszustand wachsen oder schrumpfen die Figuren, bekommen puterrote Köpfe oder grimmige Gesichter. Nur Bartlebys Blick bleibt stets etwas entrückt. Oft hat er die Augen geschlossen. In Bild und Schrift zeigt sich, dass Melvilles 1853 zum ersten Mal veröffentlichter Text in unserer kapitalismuserschöpften Gegenwart aktuell bleibt. Nachdem der nüchterne Notar im protokollartigen Stil das Schicksal seines Schreibers Bartleby erzählt hat, lässt er sich in seinen allerletzten Sätzen zu einem klagenden Ausruf hinreißen.
Ach Bartleby, ach Menschsein.
Bis heute dürften viele Leser voll Mitgefühl einstimmen.
Miriam C. über Bartleby, der Schreiber, gerade neu erschienen im Inselverlag. Ich bin weiterhin verbunden mit dem Hermann Melville Aficionado Friedhelm Rathjen. Es klang bereits im Beitrag an, auf welche je unterschiedliche Weise der Bartleby gelesen werden kann. Kann diese Geschichte auch als stupende Beschreibung einer Depression verstanden werden?
Das kann gar nicht ausbleiben bei irgendeinem Text von Herman Melville, würde ich fast sagen. Eigentlich sind alle seine Figuren in irgendeiner Weise am Leben Gescheiterte, die natürlich versuchen, einfach die Welt wegzuwischen, indem sie sich ganz in sich kehren, ohne natürlich dabei besonders glücklich zu sein. Depression wäre eine Möglichkeit. Ich bin kein Psychologe, schon gar kein Psychiater zum Glück. Aber natürlich geht es immer um Figuren, die ihre Probleme haben, mit der Welt zunächst, aber dann auch mit sich selbst.
Friedhelm Rathjen, lassen Sie uns einmal die große Rundumschau wagen. Sie sind nicht nur ein Kenner des Werks von Herman Melville, sondern auch der Werke von James Joyce, Arno Schmidt und nicht zuletzt auch der Beatles. Gibt es eine verborgene Kette, die diese großen Künstler miteinander verbindet?
Ja, Ketten kann man immer herstellen, aber es gibt eigentlich keine naturgegebene. Ja, also Joyce zum Beispiel muss ein bisschen was von Melville mitbekommen haben, eben in diesen 20er Jahren, als er mit dem Ulysses herauskam, weil genau in dem Moment Melville wiederentdeckt wurde. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Joyce irgendwas mit Melville angefangen hat. Es hat den Anschein, dass in dem Joyce'schen Spätwerk Finnegans Wake Spuren des Melville-Spätwerks Billy Budd auftauchen. Dazu sollte man sagen, dass man in Finnegans Wake alles finden kann, was man will. Also vielleicht ist es auch nur Einbildung von uns Lesern und Interpreten. Beckett hat tatsächlich den Moby Dick gelesen in den 30er Jahren und hat irgendwo eine halb belustigte Bemerkung losgelassen, das sei nun endlich mal das richtige Zeug, das Abenteuer auf den Weltmeeren, wobei man ja nicht weiß, wie es gemeint hat. Und ich muss dazu sagen, bis zu etwa dem 30. Jahr meines Lebens habe ich auch immer gedacht, der Moby Dick, das sei so ein Abenteuerroman, den ich aus der Verfilmung kannte mit Gregory Peck. Und erst wenn man dieses Buch wirklich liest und nicht nur ein bisschen was davon gehört hat, merkt man, das Abenteuer ist natürlich die Sprache in diesem Buch und auch das Monster ist keineswegs der Wal. Das Monster ist auch nicht der Kapitän. Das Monster ist eigentlich die Sprache und die Form dieses Buches. Das heißt, Beckett hat es gelesen, das wissen wir, aber ob es ihn in irgendeiner Weise in seinem eigenen Werk beeinflusst hat, das wissen wir nun wieder nicht. Ebenso wie bei Arno Schmidt, zumindest mir nicht bekannt ist, ob er dieses Buch gelesen hat. Er hat es mal besessen, es findet sich in seiner Bibliothek, aber da findet sich vieles. Nein, der Punkt ist eher, dass man Ähnlichkeiten natürlich feststellen kann zwischen Melville und diesen Autoren des 20. Jahrhunderts, den großen Autoren der literarischen Moderne. Wenn ich vorhin sagte, Melvilles Prinzip im Moby Dick ist, einen ganz kleinen Weltausschnitt nehmen und anhand dieses kleinen Weltausschnitts die ganze Welt erläutern, aufblättern, dann ist es natürlich auch dasselbe, was Joyce im Ulysses macht, der die Welt zunächst reduziert auf eine relativ überschaubare Stadt, nämlich Dublin, und sie auch reduziert auf einen einzigen Tag. Aber in diesem Tag passiert alles, was theoretisch in der Welt möglich ist. Also nicht unbedingt real, aber wird in irgendeiner Weise gespiegelt. Und das ist eigentlich ein Prinzip der literarischen Moderne.
Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Ende der Sendung, zu der anfänglich gehörten Aussage Melvilles, nämlich der, es ist besser, in Originalität zu scheitern, als in der Nachahmung erfolgreich zu sein. Friedhelm Rathjen, in welcher Weise erscheint Ihnen dieser Satz bedeutsam für Herman Melvilles Leben und Werk und welche Hoffnung mag in diesem Satz liegen?
Na, die Hoffnung, die jeder, der so einen Satz äußert, hat, ist eigentlich, dass die Realität ihn widerlegt. Ja, also wenn ich sage, wie Herman Melville es auch während der Niederschrift des Moby Dick gesagt hat, egal was ich schreiben würde und wenn ich die Evangelien nochmal schreiben würde, ich weiß genau, dass ich am Ende in der Gosse lande. Jeder, der das sagt, hofft natürlich, dass irgendeiner kommt und sagt, na schau, die Realität hat es doch besser für dich gemeint. Ihm war das nicht unbedingt vergönnt. Also ich würde behaupten, in solchen sehr pessimistisch klingenden Formulierungen steckt immer ein Stück Hoffnung, dass halt irgendwann irgendwas sich zum Besseren wendet. Hat es ja auch bei Melville. Er hat es natürlich leider nicht mehr selber erlebt. Aber er ist heute der große Autor, der er eigentlich sein wollte. Er wollte die amerikanische Literatur erschaffen. Bis dahin war amerikanische Literatur eigentlich eher so ein Anhängsel der britischen Literatur. Er wollte die amerikanische Literatur begründen und er hat es geschafft, aber er hat es selber nicht mehr erlebt. Für mich persönlich kann ich einfach nur sagen, die Hoffnung, die ich daraus immer schöpfen kann, ist, es gibt Weisen zu scheitern oder Schiffbruch zu erleiden, die gleichzeitig aber auch einen Erfolg darstellen. Ja, er ist ja nicht in seinem Schreiben gescheitert, sondern eigentlich eher am Literaturbetrieb gescheitert. Und ich meine, es gibt die lange Geschichte, die sehr desolate Geschichte der Publikation meiner Übersetzung. Und da kann ich nur sagen, in der schlimmsten Zeit, in der ich jahrelang darauf warten musste, dass meine Übersetzung erstens publiziert und zweitens anerkannt wurde, wusste ich immer, dem Originalautor ist es viel schlimmer ergangen.
Das sagt Friedhelm Rathjen, mit dem ich anlässlich des 200. Geburtstags von Herman Melville gesprochen habe. Seine und viele andere Übersetzungen von und zu Herman Melville finden Sie im Internet unter deutschlandfunk.de. Und nach den nun folgenden Nachrichten werden erneut Segel gesetzt bei den Kollegen von Forschung aktuell. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.